Klein, aber hart.
Und da ist er wieder, nach der Herbstpause, unser kleiner Podcast der verlorenen Herzen. Ja, wir haben uns wiedergefunden tatsächlich, Micha und Mea Culpa. Wir müssen uns betreten und beschämt auf die Füßchen gucken. Viel zu lange her, dass wir das letzte Mal miteinander geplaudert haben. Also zumindest hier auf dieser Plattform.
Auf diesem Server.
Ja, weil eigentlich reden wir ja jeden Morgen im Radio. Aber irgendwie kamen jetzt die Herbstferien dazwischen, dann war irgendwie vorher wieder krank und was auch immer. Also viel zu lange her und deshalb wird's höchste Zeit für diesen Halloween-Podcast, weil heute ist, wo wir das jetzt gerade aufzeichnen, der Tag vor Halloween, der Tag vor dem Feiertag. Also zumindest der Feiertag in den neuen Ländern, beziehungsweise in den vorwiegend protestantisch geprägten Ländern, denn morgen ist ja eigentlich und vor allem auch Reformationstag.
Richtig, genau. Richtig. Also diese Durcheinanderfeiertage quer durch die Republik machen mich echt irre. Dass die einen dann hier feiern, die anderen feiern da. Du kannst nicht, also wirklich so, stell dir vor, du wohnst direkt an der Landesgrenze. Ja. Da kannst du gar nichts planen.
Ja. Oder du bist multikonfessionell, dann hast du natürlich auch was davon, dann kannst du immer feiern.
Das ist meine Religion. Hm? Ich werde multikonfessionell. Ich bin so ein bisschen Muslim, so ein bisschen Katholik, dann hast du von allem was dabei. Dann kannst du immer sagen, nee, heute geht nicht. Heute kann ich aber nicht arbeiten kommen. Heute ist, weiß ich nicht, Zuckerfest, Ramadan, Weihnachten, Heilige Drei Könige.
Was ist ein Zuckerfest?
Zuckerfest ist bei den Moslems, ich weiß, ist
es Ach so, Moslems tatsächlich. Oder? Ach, ich dachte, das hast du da gerade jetzt so einfallen lassen.
Nee, gibt's wirklich, guck an. Das gibt's wirklich, aber ich weiß jetzt, ich kann dir jetzt den religiösen Hintergrund kann ich dir nicht erklären.
Das Zuckerfest. So. Ja. Also, willkommen nochmal und hier ist ja der Podcast. Wir waren tatsächlich im Urlaub. Erst du, dann ich. Und wir wollen das natürlich ein bisschen reflektieren, ein bisschen Revue passieren lassen. Bei mir war es die Türkei. Mhm. Klassischer Familienurlaub, sehr, sehr schön, kann ich jetzt schon sagen, aus rein meteorologischer Sicht, du bist ja unser Chefmeteorologe im Radio und war toll, da unten Alanya, die Ecke, 30 Grad, 32 Grad, Sonne pur, wunderschön, Mittelmeer, 25 Grad, kann man machen. Und ich stelle mich ja gerne auf den Standpunkt, immer wieder zu sagen, was können die Leute da unten dafür, dass der Erdogan so durchdreht, was können die dafür, die Stimmen, die man so hört, es ist ja immer schwierig, das dann zu werten und das abzuwägen, die sagen natürlich auch, mein Gott, was der wieder für ein Unsinn macht dort unser Chef, unser Erdogan. Wir hätten auch viel lieber, dass er die Füßchen einfach stillhält, aber er hält sie nicht still. Aber wir haben wirklich nichts mitbekommen davon. Ich bin ja auch erstmal davon ausgegangen, dass es vielleicht da unten in der Türkei jetzt, wo es eben diese Spannungen wieder gibt mit den Kurden und der PKK, dass es da Autosperren, also Straßensperren gibt und was weiß ich und ganz viel Polizei und Armee, aber nichts dergleichen. Auch am Flughafen bei der Ein- oder Ausreise keine Komplikationen, auch kein erhöhtes Sicherheitsaufkommen. Eigentlich Urlaubsstimmung, wie man sie sich wünscht im Herbst. Ja. Da unten.
Ja, wo du sagst, was können die Leute dafür, muss man natürlich einhaken, noch ist es ja eine Demokratie.
Ja.
Und war es auch in der Vergangenheit und sie haben ihn gewählt mit großer, großer Mehrheit. Also insofern ist nicht alle Leute, das ist wie in den Ländern, wo bestimmte Parteien stark sind, das kann man immer sagen, nein, 75% haben die nicht gewählt. Und so ist es in der Türkei, aber weniger als die Hälfte haben ihn nicht gewählt. Da kann man sagen, ja, was können die armen Tröpfe dafür, was können auch die armen Kurden dafür zum Beispiel, aber die große Mehrheit in der Türkei hat ihn gewählt. Ja, die können was dafür.
Ja, im Grunde genommen schon. Ja, man bekommt immer die Regierung, die man verdient hat.
Richtig, genau.
Ja. So. Ja. Du warst ja auch unterwegs, Micha?
Ja, auch in einem Land, die Regierung bekommen hat, die sie verdient hat, wobei sie die jetzt im Moment auch nicht mehr wollen. Sprich, Macron hat in Frankreich auch nicht die ganz großen Chancen, wiedergewählt zu werden. Nee, ich war in Frankreich, um es kurz
zu sagen. In Frankreich, ja. Oui. Lass uns mal ein bisschen Reisepodcast machen, so mal ein paar Empfehlungen. Du warst ja erst so Richtung Bordeaux und dann warst du unten in Südfrankreich Richtung Nizza unterwegs.
Oui. Ja, also Bordeaux und von da aus ganz weit ins Landesinnere, im Périgord, da war ich jetzt inzwischen zum dritten Mal, was sehr, sehr schön ist, weil man so komplett raus ist. Man ist also nicht so an den Bettenhochburgen des Mittelmeeres oder sowas. Was allerdings auch schwierig ist, ich reise ja dann so gerne so ein bisschen antizyklisch, wofür du mich immer ruhigst. Mhm. Das ist natürlich, wenn man keine Kinder hat und so, dann muss man ja nicht unbedingt in der teuersten Saison fahren. Und das war jetzt ein bisschen das Problem, weil man hat dann das Gefühl auch schon, man ist am Weltuntergang angekommen, wenn so langsam alle Restaurants schließen und du schon Probleme hast, irgendwo noch unterzukommen. Aber für das normale Leben, also sprich einkaufen im Supermarkt, sich was Leckeres kochen, irgendwo einen Kaffee trinken und so weiter. Alles ganz toll. Eine ganz schöne Gegend. Wettermäßig am ersten Tag alles sehr schön. Ich habe es natürlich arbeitgeberfreundlich gemacht. Ich kam an. Am ersten Abend war es auch noch so warm, dass man sogar noch mal ins Wasser springen konnte. Ja. Da bekam ich
Schüttelfrost. Im großen Pool. Den ihr mitgemietet hattet. Ja, natürlich. Richtig, genau. Man gönnt sich ja sonst nichts.
In der Gegend nicht teuer ist.
Also wirklich,
das kann man durchaus machen.
Sag mal eine Hausnummer. Ja, wir sind ja hier der Podcast mit Mehrwert. Was bezahlt man die Woche dort für ein Haus? 800, 900?
Nee, wenn man es gut macht und in einer Gegend ist, die jetzt nicht ganz so gefragt ist, ja, also wo man jetzt nicht direkt irgendwo am Hotspot sitzt. Also ja, wir haben jetzt bezahlt pro Woche für ein riesiges Haus, lass mich nicht lügen, 560?
Hey, tatsächlich. Steht doch nicht neben Atomkraftwerk oder so.
Nee, in dem Fall nicht. Also ich habe ja tatsächlich vor 2 Jahren oder war das, da waren wir an der Ardèche, das ist ja so ein bisschen Richtung Provence, und da sind wir von der Autobahn abgefahren und dachten, ah ja, die Autobahnabfahrt ist die am Atomkraftwerk. Schön. Dann weiß man wenigstens, dass es hier schön warm ist und wenn was passiert, ist man genau in der Wolke drin, dass man nicht lange leidet, sondern dann ist man schnell weg und da haben wir Urlaub gemacht. Das war ganz toll.
Okay, aber das war diesmal nicht so. Also knapp 700, 600 Euro und ein großes Haus, ja?
Ein riesiges Haus, so, dann kommen ja Kriterien dazu. Der Hund muss erlaubt sein, dass er mit rein darf. In dem Fall war es auch eben so, sogar mit Pool und du kannst das auch günstiger haben und du kannst natürlich auch viel, viel teurer haben, ganz klar.
Geht der Hund eigentlich im Pool?
A, ist er Gott sei Dank wasserscheu, B, müsste man dann ja erstmal Training machen, wie kommst du wieder raus und so weiter und so fort. Nee, der steht am Rand und guckt einem blöd zu, wenn man da im Wasser rumschwimmt, der ist ja Spanier und der hat's nicht so sehr mit dem Wasser.
Ich habe heute was gelernt, ich bin so doof, mal so blöd, wir sind ja jetzt beide schon Ü30, kann man sagen, ja eigentlich schon seit einer ganzen Weile auf der Welt und da kam ja die Meldung, in Australien wieder irgendwelche Schnorchler vom Hai überfallen, vom Hai angegriffen und Fuß abgebissen und was weiß ich. Und was ich gelernt habe, das wusste ich bisher nicht, ich war auch noch mein ganzes Leben nicht in Australien, was dort total verbreitet ist und warte mal, wie war die die Überschrift, gehört zu Australien wie der Koala und was gehört noch und das Känguru. Und zwar Salzwasserpools direkt am Meer. Also es muss wohl in Australien ganz, ganz viele Pools geben, Poolanlagen direkt am Strand, direkt so, also du hast den Strand und dann haben sie sich dort riesen Pools gemauert, so 50 Meter Pools und was weiß ich, wo die Leute dann da eigentlich schwimmen gehen. Das wusste ich nicht. Das war
damit
für mich
völlig. Dass man keinen Sand zwischen den Zehen hat.
Kein Sand zwischen den Zehen, kein Hai zwischen den beiden, keine Ahnung, keine Strömung, kein Wellengang. Und deswegen ist das wohl total verbreitet in Australien, direkt am Strand auch nochmal so riesen Pools zu bauen. Wusste ich nicht.
Bildungslücke. Ich meine, das gibt es ja auch in Berlin zum Beispiel, dass du in der Spree schwimmen kannst, aber da so ein riesen Containerschiff liegen hast und du schwimmst in dem Pool, der in der Spree schwimmt sozusagen. Ja. Das gibt's auch in Paris und anderen Ländern, Städten und so weiter. Du poolst also du schwimmst rum im Fluss, aber eigentlich dann doch nicht.
Du poolst im Fluss rum. Du poolst im Meer rum sozusagen, im Meer rum poolen.
Ist schon irgendwie ziemlich schräg, ja.
Ist schräg. Ja, aber entschuldige, zurück ins Périgord und was macht man da den ganzen Tag? Also man
nicht viel.
Kontemplation. Man verinnerlicht die Dinge und liest ein bisschen und ist ja ringsherum jetzt nicht so viel los, oder?
Ja, also man kann viele Ausflüge machen. Örtchen sehen. Sieht aus wie in alten Disney-Filmen. Also sprich, ganz viele Natursteinhäuser. Die haben so einen ganz eigenen Stil, so mit kleinen Türmchen. Fast jedes Haus hat ein Türmchen. Und es ist wirklich sehr, sehr niedlich. Und du kannst in Frankreich immer, das, was wir immer machen, ist, du kannst nach der Karte gehen. Es gibt nämlich in Frankreich die Klassifizierung nach den schönsten Dörfern Frankreichs. Also da bewerben die sich für, hübschen sich auf und so weiter. Mhm. Und dann weiß man, aha, okay, das scheint da nicht so hässlich zu sein. Und das kann man zum Beispiel angucken. In der Gegend, das wusste ich vorher auch nicht, gibt es ganz viele Bastiden. Weißt du, was eine Bastide ist?
Eine Bastide, warte mal, Bastide, jetzt hat mit der Bastide wahrscheinlich nichts zu tun. Nee,
die Bastide war ja das Gefängnis
in Frankreich. Ja, eben. Was ist eine Bastide?
Eine Bastide ist, das habe ich vorher auch nicht gewusst, das ist ein Ort, der in, ich glaube vor 500 Jahren oder sowas wurden die ganzen gebaut, als es den englisch-französischen Krieg gab und der Südteil Frankreichs war ja von Großbritannien besetzt und da an der Grenzlinie sozusagen wurden befestigte Städte gebaut, die aber jetzt nicht so eine Stadtmauer riesig groß drumherum haben, sondern du hast einen quadratischen Platz in der Mitte und da stehen die Häuser drumherum. Und dieser große Platz wurde als Markt benutzt und so weiter und die Häuser drumherum hatten unten Torbögen und Galeriegänge und du kannst nur von diesen Bögen in diesen mittleren Platz hineinlaufen. Und es gibt ganz viele dieser Städte genau in dieser Region, die alle so nach diesem Schema aufgebaut sind. Also wirklich quadratischer Platz in der Mitte, dann rechtwinklige Straßen drumherum und traumhaft schön auf diesen Plätzen zu sitzen, ist wirklich sehr, 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 sehr niedlich.
Ja, mein Gott, siehst du jetzt, wo du sagst, ich war ja im Sommer auch in Nizza, in der Nähe von Nizza. Wie hieß denn dieses, St. Paul de Vence, ist wahrscheinlich dann auch so eine Bastide.
Das wäre jetzt eine andere Gegend. Also da
ist eine andere Gegend,
glaube ich, nicht so verbreitet.
Ach, da war der Krieg dann nicht, dieser französische. Ach, aber das ist ähnlich, wie du es beschreibst. Also ganz alt, alles ganz toll. Du hast ja diese Millionenstadt Nizza und dann dort quasi 10 Kilometer von Nizza entfernt, plötzlich auf einem Hügel dieses St. Paul de Vence. Ganz tolle Altstadt, alte Mauern und du kommst bestimmt auch durch Torbögen in diesen Ort hinein und dann hast du diese quadratischen Gassen und in der Mitte dann eben so die Hauptplätze. Ganz toll, ganz verträumt. Aber ich wollte dich nicht unterbrechen. Natürlich, wenn man in Frankreich ist, in der Nachsaison lecker essen, lecker trinken, ja?
Ja, das ist das Problem gewesen. Also es gibt da so eine kleine Gänsefarm, die auch tatsächlich dann so mit Restaurantbetrieb dabei haben. Da waren wir letztes Jahr, an dem Ort ja schon dreimal gewesen, letztes Jahr per Zufall das Ding entdeckt und haben da gegessen und es war traumhaft super lecker, weil du im Prinzip deine Gans, die du später auf dem Teller hast, die kannst du vorher auf der Straße selbst überfahren. Es ist also mega frisch und alles total lecker.
Oh nee.
Nee, es ist wirklich super. Es ist ganz, ganz toll und die laufen da auch sehr glücklich draußen rum. Also was willst du mehr haben? Und das
ist aber sag mal, diese Franzosen, das sind doch auch die mit den Stopfgänsen, oder?
Ja, das ist schwierig.
Ja, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja. Aber das war bei euch nicht. Würdest du nie machen. Sag bitte allen, dass du es nie machen willst.
Ich würde nie eine Gans stopfen.
Die Mama hört zu.
Ja, ich würde nie eine Gans stopfen, das kann ich versprechen. Okay. Und das ist aber schön, du sitzt im Restaurant zum Beispiel und direkt neben dir auf dem Kaminsims steht dann so eine Figur, also da, wo dann ein Mann eine Gans gerade so richtig in den Hals hineinstopft und so weiter. Also das, wo man hier sagen will, oh, ja. Tierquälerei, wie widerlich, und das kann man sich nicht angucken, das muss man verbieten. Das steht im Restaurant so als Porzellanfigürchen neben dir.
Mhm, okay.
Da haben die ein ganz anderes Verhältnis zu.
Okay, alles klar. So, und erzähl mal weiter, nach einer Woche seid ihr dann umgezogen, dann ging's von Périgord tatsächlich ans Mittelmeer. Runter.
Richtig, ja, also nicht ganz am Mittelmeer, aber so die Ecke, wo was du jetzt gerade so Richtung Nizza erzählt hast. Wir waren so auf der Höhe von Saint-Tropez und da dann Richtung Landesinnere und landschaftlich.
Entschuldigung,
das kenne ich gar nicht.
Saint-Tropez. Ich glaube, ich meine, das hat irgendwas mit Louis de Funès zu tun.
De Funès übrigens.
De Funès, oh.
Ja, der Franzose sagt De Funès.
Louis de Funès, entschuldige. Ja. Und ich glaube, in einem dieser Filme, hat ja viel da unten auch gedreht, kommt dieser Song vor. Saint-Tropez.
Das waren immer die Gendarmen, die da rumliefen.
Ja.
Ich hab's wieder nicht geschafft nach Saint-Tropez. Ich hab's vor 15, 20 Jahren einmal versucht, bin umgedreht, weil ich dachte, oh, diese Straße ist ja so voll. Und dieses Jahr habe ich auch gedacht, ach, man könnte es doch mal machen, aber ich hatte keine Lust, mich im Urlaub im Stau anzustellen.
Ja, ich meine, die hätten dort dieses Polizeirevier, ob dort überhaupt gedreht wurde, weiß ich nicht. Ich meine, die hätten das jetzt inzwischen zu einem Louis de Funès Museum ausgebaut.
Ach, das kann gut sein.
In Saint-Tropez.
Und ich wollte gerne diese Torte essen. In Saint-Tropez gibt's eine Saint-Tropezienne oder wie sie heißt. So ein Dings, dass man da unbedingt essen muss. Auch das habe ich nicht geschafft. Die gab's dann bei uns im Supermarkt, im Dörfchen. Aber da dachte ich mir, komm, das ist dann bestimmt nicht mehr original.
Okay.
Und aber eine wunderschöne Gegend. Ich will jetzt eigentlich gar keine Werbung dafür machen. Unten an der Küste kann man auch so sind wir entlang gefahren und so. Das ist alles natürlich sehr vollgestopft mit irgendwelchen Villen, mit riesigen Hotels. Bauten und so. Das ist, also ich sag mal, wer jetzt mit Familie und Kindern Urlaub machen möchte am Strand, sicherlich alles ganz toll, aber vergleichsweise auch teuer, da gibt's andere Regionen für, aber da bin ich dann eher so derjenige, der sagt, ach, ich fahre lieber auf mein Dörfchen, setz mich da auf den Marktplatz, trink meinen Kaffee und hab meine Ruhe, das finde ich für mich persönlich viel, viel schöner.
Ja.
Und das ist dann wirklich, also da, wenn man so ein bisschen ins Hinterland kommt, gibt's riesige Schluchten und Berge, rote Felsen, ganz tolle Landschaften und noch ein bisschen weiter ins Hinterland die Schlucht von Verdun, also nicht Verdun, der hier die Schlacht aus dem Weltkrieg. Ja,
also nicht die Schlacht von Verdun, sondern die Schlucht von Verdun.
Verdun. V-E-R-D-O-N geschrieben, glaube ich. Okay. Der Fluss, der hat sich da eingegraben, 700 Meter tief, die zweitgrößte Schlucht in Europa und das ist wirklich also mega beeindruckend. Das muss man sich angucken.
Mensch, das ist ja wirklich Reisetipps hier, irre. Und nochmal, wo habt ihr gewohnt? Wie habt ihr gewohnt? Wie teuer habt ihr gewohnt?
Oh, das war jetzt irgendwie ein bisschen teurer.
Ja,
auch so ein kleines Ferienhäuschen gemietet, was übrigens ganz spooky war, weil wir kamen da an und dann sagte der, das war so ein Mensch von der Agentur, der da aufschließt und sagt, hier stehen die Gläser, da ist die Spülmaschine und so weiter, einem alles geklärt. Und dann gleichzeitig sagte, ja, sie sind die allerletzten Gäste. Also nicht für dieses Jahr, sondern generell, das Haus wurde verkauft.
Aha.
Und dann weißt du, oh ja, schön, hier wurde auch nicht mehr Rasen gemäht, hier wurde das nicht mehr gemacht, hier wurde jenes nicht mehr gemacht. Guckst dich so um, denkst, ja, schön, wir sind Adim, die allerletzten. Ein ganz tolles Gefühl.
Okay. Was bezahlst du in der Ecke?
Relativ teuer. Wir haben auch ein bisschen Schnäppchen gemacht. Wir hatten, ich glaube, irgendwas um die 750 oder sowas.
Ja.
Ich lass mich nicht lügen, ich glaube ja. Für ein ganz schnuckliges kleines Häuschen. Ich sage auch nicht den Ort, sonst mieten das jetzt andere Leute.
Okay. Aber es geht doch nicht mehr zu vermieten.
Nee, ich vermute aber mal, ich kann jetzt an die Vermieter irgendwann mal rein.
Also es geht auch. Also wir waren ja im Sommer in der Nähe von Nizza, auch am Stadtrand, kleines, lauschiges Hotel. Das war jetzt nicht so mega, also ich glaube dort für ein Zimmer 110, 120 Euro oder so.
Das hört jetzt teurer.
Das ist okay und das Meer war 10 Autominuten entfernt vielleicht.
Ja, das ist ja super dafür.
Ja, das geht schon.
Also man muss vom Autofahren her, wenn man so ein bisschen im Hinterland ist, muss man schon ein bisschen das mögen, dass da mal rechts und links auch die Straße ganz steil runtergeht und dass einem plötzlich einer entgegenkommt und so. Wenn man damit ein Problem hat, dann lieber vorne Richtung Küste und große Städte bleiben.
Ja, weil du Autofahren sagst, warst du ja Monaco, war da, oder?
Nee, auch nee, nicht. Wir sind wirklich durch die kleinen Dörfer gezuckelt, ja, was aber sehr niedlich ist. Also ich war zum Beispiel in in Tourette. Mhm. Also Tourette kann man sich mal angucken. Also ist auch ein ganz kleines, niedliches Örtchen.
Da gibt's kommt das daher?
Nee. Kommt's nicht. War jetzt ein blöder Gag. Kommt von einem Mann, von einem Herrn Tourette, habe ich dann auch mal nachgeguckt.
Ah, okay.
Die Krankheit das erste Mal beschrieben.
Ja. Okay. Wo war ich in Südtirol? Das habe ich dir aber, glaube ich, hier im Podcast auch schon mal gesagt. Ach, Haflinger. Richtig, die Haflinger. Kommt aus Hafling in Südtirol. Richtig, genau. Da war ich. Ja, da war ich. In der Nähe von Meran, glaube ich. Da kommen die Haflinger her. Und da gibt's den Ort, der heißt Hafling. Siehste? Aber hat also mit Südfrankreich und Tourette nichts zu tun, das Syndrom.
Aber apropos, weil du jetzt gerade sagst, die Welt erkunden und so weiter. Mein schönstes Urlaubserlebnis war in Fréjus. Das ist direkt unten an der Küste. Auch bei Saint-Raphaël ist da in der Nähe und in Richtung Saint-Tropez und so weiter die Ecke. Und Fréjus hat auch eine kleine Altstadt. Ganz niedlich, mit so einem kleinen Plätzchen. Da gibt es mehrere Cafés und Restaurants drumherum, die Kirche. Und wir kamen da gerade so rein, schlenderten, hatten keinen großen Plan von gar nichts und dachten, ach, wir trinken jetzt gleich einen Kaffee, setzen uns dahin. Und dann kam die erste Reisegruppe vorbei, weißt du, mit dem Schild vorne weg, der Führer, im tiefsten amerikanischen Engel, und du sahst auf dem Schild auch irgendwas, sowieso Cruises, also eine amerikanische Kreuzfahrertruppe, die dann da durchwanderte. Altersmäßig würde ich sagen, so gerne mal 60 plus. Mhm. Es gab immer zwei Rollstuhlfahrer und zwei Leute an Krücken mit dabei. Es kamen nämlich insgesamt vier Gruppen. Und die Aufstellung war immer sehr ähnlich verteilt. Und das Großartigste war, und nachdem sie die Kirche besichtigt hatten, war dann immer, now you have time on your own. Ihr könnt euch jetzt die Stadt angucken, viel Spaß und so weiter. Und dann tigerten diese ganzen Amerikaner los und liefen durch die Stadt und liefen dann bis zur Eisdiele, kauften sich ein Eis oder eine Tüte Popcorn. Der Amerikaner isst offenbar auch sehr gerne Popcorn im Urlaub. Und dann weiß man aber nicht, wohin mit sich. Und dann setzt man sich in das Restaurant nebenan, in das Straßencafé. Aber man bestellt unter Umständen nichts, sondern sitzt einfach mit seiner Tüte Popcorn darum. Und wenn man was bestellt, und es waren wirklich alle diese Amerikaner, die was getrunken haben, ist ungelogen, es ist wirklich jetzt nicht ausgeschmückt für einen Gag oder sowas, sie haben alle Coca-Cola getrunken. Alle ohne Eis. Alle aus dem Plastikbecher, weil man wahrscheinlich Angst hat, dass man in Mitteleuropa sich Typhus und die großen Montezumas Rache und was weiß ich holt. Alle nur Coca-Cola getrunken, nix, und dann hinterher dem Kellner immer noch den Dreck, also sprich die Pappkartons von dem Popcorn und so weiter in die Hand gedrückt, damit der bitte den Müll entfernt. Es war
cool. Okay, das war dein schönstes Urlaubserlebnis.
Toll. Ich zwei Stunden da gesessen und nur Amerikaner beobachtet. Ja. Das war großartig.
Ja, ja. Was du jetzt nicht gemerkt hast, ich wollte so ein bisschen den Dreh auf Monaco weil ich wieder mal mit unten zum Wissen protzen wollte. Jetzt wird ja das Wetter langsam schlecht und man guckt so sinnlose Filme, guckt halt, was es so gibt bei Amazon, bei Netflix. Und ich bin auf einen Film gestoßen, und zwar Nicole Kidman als Grazia Patrizia, als die Fürstin von Monaco. Und was ich nicht wusste ist, Anfang der 60er Jahre wollte Charles de Gaulle Monaco einnehmen, wollte das quasi an Frankreich anschließen. Mhm. Hast du das gewusst? Und zwar irgendwie Frankreich war klamm, irgendwie Nachkriegszeit, alles war blöd, irgendwie keine Kohle. Und Monaco hatte ja immer noch so diese Politik, keine Einkommensteuer einzutreiben von seinen Bewohnern und auch Unternehmen nach Monaco zu holen wegen der Steuerbegünstigung und so weiter und so fort. Und das fand der de Gaulle, also der Präsident, damals der Präsident von Frankreich, der fand das irgendwie kontraproduktiv und doof. Und der hat quasi dem Fürst Rainier, der ja der Mann von der Grazia Patrizia war, er hat dem quasi Pistole auf die Brust gesetzt und gesagt, also entweder ihr führt hier richtige Steuern ein und besteuert die Unternehmen, die ihr hierher lockt, genauso wie in Frankreich und besteuert auch eure Bürger mit Einkommensteuer, oder wir machen euch platt, wir nehmen euch ein. Also da haben die richtig eine Blockade gemacht, also Anfang der 60er muss das gewesen sein, richtig eine Blockade, wurde Monaco also quasi wie abgeriegelt, du kamst dann gar nicht mehr rein oder raus, dann haben die wohl auch den Flughafen Nizza irgendwie so dicht gemacht, dass du da irgendwie, wenn du nach Monaco wolltest, gar nicht mal, also die haben Flugzeuge nicht mal landen lassen, also total dramatisch, wusste ich nicht. Und dann Nicole Kidman wieder Mehrwert hier in diesem kleinen Podcast. Stellt sich dann hin bei einem Ball, und zwar war das der Ball des Roten Kreuzes, des monegassischen, heißen die Monegassen?
Monegassen.
Monegassen, danke, ja. Des monegassischen Roten Kreuzes, und dort war dann auch de Gaulle eingeladen, und er kam tatsächlich, und dann hat sie eine so herzzerreißende Rede geredet. Sie war ja Schauspielerin Grace Kelly und konnte das offensichtlich, und hat das Herz des großen Charles de Gaulle derart erreicht und dann auch erweicht, dass er die Blockade hat fallen lassen. Ach. Und Monaco durfte bleiben, was es immer war, nämlich die älteste Monarchie Europas. Aber erst nach der Intervention von Grazia Patrizia. Fand ich total interessant. Aber ich wusste wirklich nicht, dass Frankreich in Monaco einmarschieren wollte und quasi platt machen wollte und einverleiben wollte. Nach dem Krieg, also in den 60er Jahren.
Aber was mal jetzt, es kann sein, dass ich jetzt eine ganz große Bildungslücke hier gerade offenbare, dass ich letztens nämlich per Zufall dann irgendwann mal gehört habe, dass, was ich nicht wusste vorher, vielleicht sagst du jetzt, ja klar, weil war doch bekannt, dass die französische Hauptstadt für ein paar Monate mal Sigmaringen in Deutschland war.
Nein, das wusste ich auch nicht.
Und zwar Zweiter Weltkrieg, als das Vichy-Regime, die ja mit den Deutschen, mit den Nazis zusammengearbeitet haben und also sprich hauptsächlich den Nordteil Frankreichs ja unter sich hatten, dass die gegen Ende des Zweiten Weltkriegs, als Frankreich dann langsam von den Alliierten wieder erobert wurde, hat Hitler die zwangsweise nach Sigmaringen, also sprich Baden-Württemberg geholt, hat sie da ins Schloss einquartiert, und die haben für ein paar Monate richtig französische Regierung und Hofzeremoniell gespielt, in Anführungszeichen. Weil sie hatten ja eigentlich nicht mehr viel zu verwalten. Frankreich war klar, fällt jetzt wieder zurück oder wird befreit. Aber sie haben wirklich da Kabinettssitzungen gemacht und so weiter. Alles auf diesem Sigmaringer Schloss. Sigmaringen war fest in französischer Hand sozusagen.
Ja.
Und diese ganzen hohen Regierungsmitglieder lebten also eingefercht in diesem Schloss, weil Hitler gesagt hat, nee, also die französische Hauptstadt, die existiert noch, ist nicht in Paris, die ist in Sigmaringen in Deutschland.
Guck mal an.
Das wusstest du auch nicht.
Ah, das wusste ich auch nicht. Ja, das sind so Sachen, ja. Oder hast du gewusst, als Frankreich überfallen wurde von Hitler, haben sie sich ja nicht gleich K.O. gegeben.
Ja.
Haben ja schon noch versucht, ein bisschen Widerstand zu leisten. Und da gab es die französische Flotte. Ich weiß aber jetzt nicht, also die gesamte Kriegsflotte der Franzosen. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, in welchem Hafen die lag, oder zumindest der größte Teil der französischen Flotte, war ja quasi noch auf Seiten der Briten zum Beispiel. Ne? Also und Churchill hat entschieden, weil er eben schon hat kommen sehen, dass die Franzosen, also dass Frankreich in die Hand von Deutschland fällt, Churchill hat entschieden, diese französische Flotte, die ja eigentlich befreundet war zu diesem Zeitpunkt noch. Ja? Das waren ja quasi Waffenbrüder, Alliierte, der hat entschieden, dort tatsächlich eine britische Kampfbomberstaffel in diesen Hafen zu schicken. War es Marseille? Ich weiß es nicht genau, wo die lagen. Und er hat wirklich die gesamte oder fast die gesamte französische Flotte zerstören lassen mit Tausenden von Toten, einfach weil er wusste oder ahnte, dass Frankreich in deutsche Hand gerät, und weil er eben dann Angst hatte, dass diese Flotte, die französische Kriegsflotte, dann eben von den Deutschen missbraucht wird. Ganz spannend. Das ist hier wieder Mehrwert. Mein Gott, wir sind heute aber so ein bisschen ein Klugscheißer-Podcast, oder? Ja, sollte gar nicht in die Richtung, aber hier nochmal Mehrwert. Ich habe im Urlaub in der Türkei übrigens eine total spannende Biografie von Winston Churchill gelesen. Und zwar später Ruhm oder so ähnlich. Das kannst du gar nicht sagen. Ich vergesse mal, wie Bücher heißen. Mist. Aber ist relativ neu jetzt auf den Markt gekommen und total spannend. Interessant. Sehr, sehr interessant. Winston Churchill. Also, wenn man mal Zeit hat, jetzt an langen Novemberabenden oder in langen Winternächten, sich mal mit Churchill zu beschäftigen, ist wirklich total, total spannendes Leben, total spannender Mensch und zeitgeschichtlich hochinteressant.
Ja, ich wollte eigentlich den Film noch gucken. Da gab's doch letztens auch einen, die dunkelste Stunde,
richtig, genau. Hast du gesehen? Ich bin jetzt gerade dran. Ich gucke immer so stückchenweise, aber es ist genau das, was im Buch steht, ist dort, also natürlich so ein Ausschnitt aus dem, was im Buch steht, also in dieser Biografie. Ist auch sehr interessant, aber geht schon sehr ins Detail. Also am besten vorher dieses Buch lesen, dann kommt man gut mit dem Film zurecht. Wenn man jetzt so über Churchill gar nichts weiß, dann ist es vielleicht ein bisschen, ja, sehr speziell, den Film, die dunkelste Stunde. Gibt's bei Amazon, glaube ich, gerade aktuell, ne? Und bei Netflix.
Ja, irgendwo ist er drin.
Ja, genau, die dunkelste Stunde. Sehr gut gespielt übrigens. Weiß nicht, wie der Schauspieler heißt, der ihn dort verkörpert, aber wirklich sehr gut gespielt, sehr, sehr gut. Sehr
zum Empfehlen. Dann jetzt noch so ein bisschen klugscheißer Mehrwert für den Frankreich-Besucher, wenn sie nach Paris kommen, geht auch zurück auf die Deutschen übrigens. In Paris gibt's ja diesen ganz speziellen Häusertyp, die mit diesem Blechdach obendrauf, sag ich mal, immer fünfstöckig und so weiter, wo Paris ja wirklich sehr, sehr schön, aber auch einheitlich aussieht. Und dann ganz oben haben die oftmals so runde Fenster drin. Und die Franzosen hatten hatten für diese Fenster eigentlich keinen wirklichen Namen. Und als die Deutschen einmarschiert sind, so geht die Legende, sind sie da durch und sagten, was ist das denn da oben, ne? Was ist denn das? Und seitdem, und da haben die Franzosen, die Pariser gedacht, ach guck mal, die Deutschen haben einen Namen dafür. Und seitdem heißen diese runden Fenster Le Was ist das?
Le Was ist das?
Le Was ist das?
Tatsächlich?
Ohne Quatsch.
Ei. Cool.
Ja, schön, ne? Also ja. So hat es dann doch zumindest was Nettes noch hinterlassen.
Was ist das? Du, ich bin ja hier fürs Marketing zuständig. Merkt ihr was? Also für die Menschen, die das jetzt zufällig hören, merkt ihr was? Hier kriegt ihr richtig was. Merkt ihr was? Ja. Ja, merkt ihr was? Ja, was ist das? Hier kriegt ihr was mitgeteilt. Bitte teilen, bitte empfehlen. Was müssen wir noch über sagen, Micha? Was macht man mit so einem Podcast?
Rezensieren,
ja genau. Rezensieren.
Bewerten.
Ja, aber unbedingt.
Wenn es doof ist, ja, dann schreibt uns eine Mail.
Ja. Ihr könnt auch gern schreiben, das Erscheinungsbild dieses Podcasts ist grottenschlecht. Oder wie Friedrich Merz gesagt hat, jetzt gestern oder vorgestern, das Erscheinungsbild dieser Regierung ist grottenschlecht. Großes Thema gerade in Deutschland, ja, um jetzt mal wieder hier in die Zeit, in die Nachurlaubszeit, in die Nachferienzeit zu kommen. Ja, großes Tohuwabohu und Friedrich Merz, der jetzt schon von seinem Kollegen, wie heißt er, Günther? Der junge Ministerpräsident aus Kiel,
meinst du? Daniel Günther?
Daniel Günther, richtig, genau, ja.
Der gut mit Herrn Ramelow kann, offenbar.
Der offenbar gut mit Herrn Ramelow kann. Ja. Und für den Friedrich Merz schon so ein alter Weißer ist, so ein alter weißer Mann. Alte weiße Männer hacken jetzt auf der Angela Merkel rum und sagen, das Erscheinungsbild der Regierung grottenschlecht. Putsch in der CDU. Das ist so ein bisschen das Thema, das aktuelle Thema jetzt, was wir so mit in den November nehmen, ja.
Ja, das ist, oh, da kriselt es ganz gewaltig. Ja. Aber jetzt sagen wir mal ehrlich, also Frau Annegret Kramp-Karrenbauer hat aber auch viel Mist verzapft schon in den paar Monaten, die sie da hinter sich gebracht hat, oder?
Ja, sie ist ja Teil der Regierung, sind wir ehrlich. Aber wir hatten heute Morgen im Radio schon drüber gesprochen, man kann natürlich die Dinge immer so und so sehen. Ja, man kann natürlich auch sagen, dieses Land ist im besten Zustand, in dem es jemals war, kann man auch sagen.
Ja, wenn man sich so jemand als Verteidigungsministerin leistet, kann es so schlimm nicht sein.
Stimmt. Ja, stimmt, aber mein Gott, heute kamen die neuen Arbeitslosen, 4,8% Arbeitslosenquote. Ich glaube wirklich, dass dieses Land relativ gut dasteht. Man kann es eben immer von zwei Seiten sehen. Man kann meckern und gucken, wo ist das Glas halb leer. Man kann es natürlich auch auf die andere Seite ziehen und sagen, Mensch, das Glas ist doch halb voll. Und wird
voller. Ja, ich habe letztens auch noch was Interessantes gelesen, hat mir auch zum Nachdenken gebracht, weil wir haben doch alle, also ich meine, unsere Generation und die Jüngeren wissen alle, an Rente kommt später nichts mehr raus. Es ist eigentlich, ist ganz klar, dass die Zukunft nicht so toll aussieht für alle, die irgendwann mal in Rente gehen werden. So, und wir haben alle Angst davor. Und dann habe ich einen Blog gelesen von einer Frau, wie heißt sie jetzt? Ich glaube, irgendwas mit Miss Moneypenny oder sowas. Die gibt's Finanztipps. Ist eine junge Frau, die sich eben mit diesen Themen beschäftigt. Und die schrieb dann auch zum Thema Rente, ob man nicht meckern müsste, dass der Staat da zu wenig tut. Und dann sagt sie, ja, Moment mal, aber auf der anderen Seite, es geht uns so gut wie nie zuvor. Also die Spareinlagen sind so hoch wie nie zuvor. Viele Leute leisten sich nicht nur ein Handy, sondern den dritten Handyvertrag. Ja. Die Autos werden dicker, verbrauchen mehr Benzin als weniger. Das ist ja, ich meine, das ist ja auch immer die Krux. Alle meckern rum, die Grünen wollen um 10 Cent den Benzinpreis nach oben treiben. Ja. Man kauft sich aber Autos, die 3 Liter mehr auf 100 verbrauchen. Also dann kann ich auch nicht meckern. So, und da hat sie auch gesagt, ja, Moment, also klar, ist das mit der Rente schwierig, aber man muss eben was selbst tun, wenn dann alle sagen, ja, aber ich habe doch nichts, ich kann nichts beiseite legen. Auf der anderen Seite haben wir alle das Netflix-Abo, das Amazon-Abo und das noch und hier 3 Handyverträge und so weiter und so fort. Ja, also so ist das, müsste man sich auch überlegen. Kann ich mir die 10 Euro für Netflix sparen und die vielleicht irgendwo anders anlegen, ne?
Es gibt sicher immer Leute, die abgehängt sind von der Entwicklung. Ja. Aber ich denke, wenn man das realistisch einschätzt und einschätzen kann, dann werden es halt immer weniger, die wirklich abgehängt sind. Das ist einfach auch mal eine Tatsache. Natürlich sind es immer noch ganz viele und zu viele, glaube ich, in einer solch verschwenderisch reichen Gesellschaft, in der wir leben. Aber es ist, wie haben wir immer so schön gesagt früher, Michael, es ist nicht alles schlecht.
Nee, worüber man sich aufregen schlecht. Sollte, und das finde ich das Erstaunliche, darüber wirkt eigentlich zu wenig aufgeregt, wenn man sich anschaut, wie die Schere zwischen Arm und Reich sich entwickelt hat in den vergangenen 20, 30, 40 Jahren. Nicht nur in Deutschland, auch in den USA natürlich, Großbritannien ganz groß mit dabei, in diesen Ländern insbesondere, aber eben auch bei uns in Deutschland, dann sieht man ja immer mehr, die Steuern für die Gutverdienenden wurden immer weiter gesenkt und die Belastungen für die weniger Verdienenden immer mehr gesteigert. Also eigentlich müsste es da die Revolution geben, aber über dieses Thema wird eigentlich so gut wie gar nicht. Da reden sich nicht so viele Leute über auf wie über anderes, also wie über Benzinpreiserhöhungen oder sonstige Sachen. Ne?
Kann ich jetzt nichts zu sagen, ehrlich gesagt. Da bin ich wiederum jetzt nicht argumentationsfest genug. Ich glaube, an den Einkommensteuern hat sich ja nichts geändert. Ich glaube, da wird eher immer diskutiert, dass die Einkommensteuer für die Reichen höher wird, also erhöht wird.
Ne, die ist sicher gesenkt worden.
Ja, aber das ist schon einige Jahre her, oder? Ja, der Spitzensteuersatz, Konzernsteuer.
Von Herrn Schröder übrigens, ne? Also die Sozialdemokraten waren da. Also wo man immer denkt, das sind immer die anderen hier, die böse draufhauen, die Kapitalisten. Nee, in dem Fall war es, meine ich, der Herr Schröder. Oder die Mehrwertsteuer. Damals wurde ja die Mehrwertsteuer erhöht. Das ist natürlich eine Steuer, die geht auf alle, die was einkaufen müssen. Und das betrifft uns alle. Das betrifft ja nicht nur die Reichen.
Ja, und jetzt wankt die deutsche Wirtschaft, und zwar in Person des Bundeswirtschaftsministers Peter Altmaier. Auch das eine Meldung in dieser Woche. Wir versuchen ja immer so die Woche ein bisschen Revue passieren zu lassen. Also auch eine Meldung, Peter Altmaier stürzt von der Bühne. Und natürlich die moralische Frage, darf man darüber schmunzeln oder nicht? Also ihm ist jetzt nicht ernsthaft was passiert, aber wenn du mit... Wie viel wird er wiegen? 3 Zentner? Was wird Peter Altmaier wiegen? 150, 180 Kilo? Ich weiß es nicht, um
Gottes Willen. Kann man das googeln?
Ich weiß nicht, wie groß, ich weiß nicht, wie groß der ist. Er ist ja schon ziemlich beleibt. Wenn der jetzt auch noch 1,90 groß ist, wiegt er bestimmt 160 Kilo, 150 Kilo. Ich weiß es nicht, 130 Kilo.
Würde ich mal schätzen.
Und er ist ja wohl voll aufs Gesicht gefallen und ja, hat sich da erstmal ziemlich wehgetan, war ja auch kurz bewusstlos, hat dann aber relativ kurze Zeit später gesagt, alles gut, alles halb so schlimm. Deswegen die Frage, darf man drüber schmunzeln oder nicht? Weiß ich nicht. Peter Altmaier, ein Opfer der Schwerkraft.
Ja. Also man kann da gibt's ja viele Sachen. Es gibt ja viele Gags, die sofort überall durchs Netz gingen und so weiter und so fort. Ja, ich weiß es nicht. Wenn jemand anders gefallen würde, würde vielleicht auch geschmutzt. Naja, aber dass jemand, der diese Körperfülle hat, vielleicht dann auch, was den Gleichgewichtssinn angeht, nicht ganz so gut das austarieren kann, ist vielleicht auch möglich. Es ist immer so einfach, auf sowas dann raufzuhacken. Es müsste schon ein sehr, sehr guter Gag sein, dass ich sagen würde, der ist es wert, auf dem körperlichen Gebrechen eines Menschen jetzt ein Gag zu platzieren.
Wenn es um gute Gags geht, sind wir raus.
Ja, deswegen können wir leider nicht mithalten.
Nein. Lassen wir das lieber und wünschen. Vielleicht liegt der Peter Altmaier jetzt in der Klinik und hört unseren Podcast zufällig.
Es soll ihm ja gut gehen.
Es soll ihm gut gehen.
Wenige Stunden danach sozusagen. Es hieß aber, nein, es geht ihm gut. Er hat schon Grüße gesagt.
Ja, richtig, genau. Und er muss sich jetzt mit irgendwas die Zeit vertreiben dort in der Klinik. Ja, wahrscheinlich, also muss ich weiß nicht, das Krankenhaus essen, reicht das aus? Ich meine das jetzt ganz ernsthaft jetzt, also so als großer Mann, der wahrscheinlich gewohnt ist, doch relativ üppige Portionen. Na gut, ist er privat versichert? Ist ein Bundeswirtschaftsminister privat versichert? Wahrscheinlich.
Das ist eine gute Frage. Ist er dann verbeamtet als Minister? Kriegt er Beamtenversicherung? Ich habe keine Ahnung.
Ich habe keine Ahnung, wie das läuft. Er wird schon ein Einzelzimmer haben und wahrscheinlich auch einen extra Koch.
Vielleicht ist er beim Spahn, also beim Gesundheitsminister, direkt versichert.
Ja, kann auch sein.
Kann sein.
Ja.
Und dann sagt der Spahn, wir müssen sparen und dann bleibt nichts mehr an Essen übrig.
Apropos Essen, was haben wir sonst noch? Stollensaison geht los, das ist ein Thema. Stollensaison ist ja schon. Ja, die Stollensaison geht los.
Martinsgans Essen. Oh, ich freue mich, ich muss direkt mal das erste Essen planen, weil eigentlich ist doch jetzt schon die Zeit, wo man schon wieder die Gänse verputzen kann.
Ja. Wir gehen wieder zum Rico. Es geht nach Reichenhain, ins Café Reichenhain, zum Rico, zum Martinsgans Essen. Dummerweise, ich habe schon reserviert und habe aber nicht gesehen, dass ich an dem Abend blöderweise ein Konzert habe. Also nicht ich habe ein Konzert, also ich sage ein Konzert an. Das Traumkonzert, da geht es um Menschen mit und ohne Handicap. Und das ist so wichtig, das ist vom Termin her wirklich, es ist auch so ein schönes Konzert und so eine wichtige Geschichte, dass ich dann ja entweder ganz auf die Martinsgans verzichte. Oder vielleicht später dann dazu.
Aber wo liegt denn der Ganspreisindex dieses Jahr? Weil also ich habe letztes Jahr gesehen, man konnte Gans essen schon für unter 20 Euro. Man konnte aber auch gerne für Keule 36 Euro oder sowas bezahlen.
Aha.
Wo liegt ihr da so?
Warte mal, ich muss jetzt mal gucken. AFG muss ihren Computer neu starten. Jetzt neu starten? Nee, will ich nicht, oder? Ich verschiebe das jetzt. AVG. Ach, das ist wahrscheinlich eine Sicherheits...
Das ist der Virenscanner. Wir haben
ein Virenscanner.
Wir haben Annegret Kramp-Karrenbauer gesagt. Ja, erkennt er das als Bedrohung und will dann neu starten.
Die Bundesverteidigungsminister greift Ministerin greift ein. Du, ich kann es dir gar nicht sagen, aber ich denke mal so um die 20 Euro, schätze ich. Ja, 20 Euro.
So normal, ne?
So ganz Preis. Ja, jetzt mal, jetzt so ganz unvoreingenommen. Ich weiß es wirklich nicht. Keine Ahnung.
Ich bin letztens umgekippt, als ich an einem Restaurant Restaurant, das war, ah, hier Gänsesaison und so weiter. Und das war jetzt kein Nobelrestaurant, das war so, so ein bisschen Brauhaus-Atmosphäre eher. Ja. Sie wollten aber 36 Euro dafür haben.
Ach, um Gottes Willen. Mhm. Aber ich glaube, das hast du mir schon erzählt, ja. Ich glaube, das hast du,
ja. Ja, das kann sein.
Was liegt letztes Jahr auch schon was liegt dir sonst noch am Herzen, Micha, hier für unseren ersten Nachferien-Podcast?
Für den ersten Nachfilm.
Ja.
Es sind ja so viele Wochen, wo so vieles passiert ist. Aber jetzt so ganz dramatisch. Ja, ich glaube, wir reden, seitdem wir diesen Podcast haben, sagen wir immer, wir reden nicht über den Brexit. Reden wir jetzt auch nicht drüber. Ist ja sowieso wieder nicht passiert. Die haben wieder Münzen gedruckt. Hast du mitbekommen?
Nee.
Die haben schon wieder, die hatten ja schon für den März, hatten sie Sonderprägung Münzen mit dem Austrittsdatum da zum Ende März. Die durften sie alle einschmelzen. Und jetzt haben sie wieder Münzen geprägt mit dem Austrittsdatum zum Ende Oktober. Und diesmal aber wohl nicht nur so eine kleine Sammlermenge, sondern in Silber, in Gold und in großen Mengen, dass sie unters Volk kommen und so weiter, können sie alle wieder einstampfen. Mhm.
Also für alle, die das interessiert, da komme ich nochmal auf die Churchill-Biografie zurück, wenn es wirklich jemanden interessiert. Da wird auch sehr, sehr interessant, also wirklich sehr spannend auch auseinandergesetzt, weshalb sich die Briten eigentlich nie wirklich zugehörig zu Europa gefühlt haben. Übrigens auch so Politiker wird Churchill nicht. Der hat nach dem Krieg gleichwohl den europäischen Gedanken auch mit vorangetrieben und auch angestoßen. Aber er hat zum Beispiel immer gesagt, wir werden immer Freund und Partner Europas sein und auch einer europäischen Gemeinschaft, die damals eben tatsächlich schon angedacht wird, aber niemals Teil davon. Also Churchill war das unvorstellbar, dass Großbritannien Teil einer EU wird und eben auch für viele, viele Briten, weil die sich immer selber als eigenständigen Kontinent gesehen haben, als Kontinent zwischen Amerika und Europa. Und also insofern, das schafft auch ein bisschen Verständnis für die Situation, wo die Menschen sind ja dort tatsächlich zweigeteilt auch. Die einen stimmen zu, die anderen eher ablehnend, aber diese Biografie schafft eben auch ein bisschen Verständnis darüber, warum das in Großbritannien wirklich ein schwieriges Thema ist mit der EU.
Aber interessant, ne, dass auch so solche Sachen so lange in diesem kollektiven Gedächtnis anscheinend drin sind, dass man sich immer noch so ein bisschen als Weltreich fühlt, als Spitze dieses weltumfassenden Reiches, was ja de facto auch schon seit Jahrzehnten nicht mehr der Fall ist.
Ja, ne? Aber es ist eben noch drin.
Ja, aber apropos weltweit, hast du das mitbekommen, dass eine deutsche Stadt von Lonely Planet, von diesem Reiseführer gewählt wurde, als eines der Top-Ziele 2020, das man unbedingt sehen muss? Also da ist ganz viel da drin. Also Salzburg zum Beispiel in Österreich ist, glaube ich, der erste Platz. Und dann gibt's natürlich weltweit, also riesige, große Ziele. Und eine Stadt in Deutschland ist mit dabei. Hast du das
gesehen? Warte, ich muss gerade dringend pullern. wir sind ja nach der Sendung, deswegen da ist es immer, weil ich so viel Wasser trinke. Aber ich hab's gelesen, ich komme nicht drauf. Irgendeine Stadt, ich habe, und zwar mit irgendeinem Jubiläum. Museumsbezug, irgendwas war,
erzähl ja, mal, sag wo, mal. Wo man so nicht direkt drauf kommen, sonst würdest du ja denken, Berlin oder hier so eine große Kulturstadt, Dresden könnte es ja auch sein oder so. Nee, Bonn.
Bonn ist es?
Bonn sollte man sich, also werden alle aus der Welt werden eingeladen, sollten sich Bonn angucken. Warst du schon mal in Bonn?
Ich war in meinem ganzen Leben noch nicht in Bonn.
Nee. Also ich habe ja, Firma sitzt ja in Bonn und ich war auch sonst schon häufiger in Bonn. Das ist eine schöne Stadt, das muss man einfach sagen. Bonn ist so ein bisschen verkannt. Ist natürlich durch den Regierungsumzug auch vieles weggebrochen, aber so die Innenstadt ist sehr schön, aber das ist jetzt so weltweit, Gott, ich kenne auch viel Schöneres.
Ja, du erzähl mal weiter, erzähl mal ein bisschen was über Bonn, ja, für alle.
Während du pullern gehst?
Während ich pullern gehe, ja.
Ach Quatsch, nein, bitte.
Machen wir eine kleine Stadtführung. Jetzt. Also für alle,
eine ganz kurze Stadtführung von Bonn.
Ich bin gleich wieder da.
Ich bin sehr gespannt, wie lange du brauchst. Also Bonn hat eine sehr, sehr schöne Innenstadt, das kann man auf jeden Fall schon mal sagen. Ein Rathaus, das ist immer auf sämtlichen Fotos mit drauf. Aber Bonn hat eben auch ziemlich viel Kulturelles, nicht nur Beethoven. Das ist eben auch der Anlass für Lonely Planet, dass die gesagt haben, da muss man unbedingt hin, weil Beethoven, ja, gibt's viel Kulturelles drin zu gucken. Es gibt den Drachenfels, also rein rüber, oben ein bisschen Natur zu gucken. Und zum anderen aber hat Bonn auch die Museum Meile und eben das Haus der Geschichte und das so ein bisschen die Geschichte der Bundesrepublik aufarbeitet, hat Helmut Kohl sich damals dahin gesetzt und das zum Beispiel lohnt sich aber auch mal anzugucken. Also insofern kann man nach Bonn fahren und wirklich mal 2-3 Tage verbringen, ein bisschen was sehen, ist ein nettes Städtchen. Man kann aber auch nach Hamburg oder nach München fahren.
So,
das war aber ohne Hände waschen, oder?
Das war ohne, ich darf gar nicht sagen, ja, das war ohne Hände waschen, aber sonst habe ich alles einigermaßen gut hinbekommen. Wie lang war ich? 1,5 Minuten, wenn überhaupt, oder?
Gute Frage. Ja, das ist schon
bist Hochleistung. Bist du durchgekommen?
Ja, ich bin durch, ja.
Ja, okay, alles klar. Also
ich habe so den Kurzabriss. Man kann sicherlich viel mehr über Bonn erzählen, aber wie gesagt, man kann auch andere Städte besuchen. Also
ja, schade, ich habe es verpasst. Ja, gut, dann höre ich mir das nochmal an.
Dann musst du selbst kommen, selbst angucken.
Ja, ich gucke mir das mal an. So, wo waren wir stehen geblieben? Ach so, man muss Bonn besucht haben.
Ja. Sagt zumindest Lonely Planet.
Ja. Und welchen Grund hat das nochmal?
Unter anderem Beethoven. Also weil
Beethoven.
Eben, insbesondere Beethoven jetzt gerade wieder Beethoven, ja, was ist denn überhaupt das Jubiläum? 250. Geburtstag von Beethoven.
Aha, wieder was gelernt. Gut, okay. Ja. Also wir fassen mal zusammen. Périgord ist wichtig, Nizza ist wichtig, Saint-Paul-de-Vence ist wichtig, Bonn ist wichtig, um jetzt mal so dieser Reisepodcast nochmal ein bisschen hervorzuheben.
England ist nicht mehr wichtig, hatten wir festgestellt.
England ist jetzt erstmal zu vernachlässigen. Ja, ja, mal gucken, wie es sagt. 12. Dezember, glaube ich, Neuwahlen jetzt, ja?
Ist der letzte Stand. Mal gucken, was sich morgen und übermorgen wieder tut.
Ja, so. Stollensaison hatten wir auch abgehakt.
Richtig,
noch irgendwas? Es wird kälter in Deutschland. Ja, es wird kälter.
Ja. Es wird kalt. Es setzt der Winter so langsam wirklich mal ein, ja?
Tatsächlich. Ja. Noch irgendwas? Böhmermann ist noch nicht SPD-Vorsitzender.
Ach, das finde ich ja auch interessant, dass er jetzt tatsächlich sich da sozusagen, hat er sich reingeklagt oder wie? Ich weiß es nicht.
Ich weiß gar nicht. Ich hätte jetzt gemeint, er hätte einen Rückzieher gemacht, prinzipiell, und gesagt, er will das gar nicht mehr. Er war jetzt so enttäuscht davon, wie diese erste, was diese Urwahl ausgegangen ist. Ich glaube, Scholz ist ja da mit einer, keine Ahnung, Doppelspitze, ich weiß nicht, wie sie heißt. Und der ist ja dort als Sieger momentan durchs Ziel gegangen. Dann gibt's jetzt eine Stichwahl und dann muss der Sieger dieser Stichwahl irgendwie auf dem Parteitag noch bestätigt werden. Und ich glaube, der Plan von Jan Böhmermann war ja, sich auf den Parteitag dann reinzuwanzen und dort nochmal direkt abstimmen zu lassen, was ja wohl laut Statuten irgendwie auch möglich ist.
Aber was will er damit erreichen? Ich meine, das ist so ein bisschen wie Herr Zelensky in der Ukraine, dass da plötzlich der Komiker dann Präsident wird. Im Moment scheint er ja nicht viel falsch zu machen, muss man ja so mal attestieren. Also es hört sich ja noch nicht so an, als wäre da der Weltuntergang ausgebrochen. Aber nichtsdestotrotz, warum will ein Jan Böhmermann unbedingt da in die Politik gehen?
Ja, weil es für die SPD nur besser werden kann, glaube ich.
Das ist ein Argument. Ja? Das kann ich verstehen.
Ja. Also, dass man einfach sagt, man muss vielleicht auch mal diese Flanke der Politik ein bisschen stärken. Ja, weil das Land hat's ja eigentlich verdient.
Aber jetzt, ich habe vorher immer gedacht, nee, also komm bitte, Böhmermann, bestimmte Sachen finde ich gut, das finde ich jetzt nicht gut, da muss man sich jetzt nicht reinmischen oder so. Aber er ist ja grundsätzlich ein intelligenter Mensch. Ich glaube, er will auch nicht was Böses, er will jetzt nicht da Geld rausziehen oder die Weltherrschaft erringen oder sowas. Also insofern würde es, wenn er sich jetzt da so richtig reinknien würde, wenn er sagt, pass auf Leute, ich will mich jetzt engagieren für die Partei, ich will die alte Dame SPD wieder nach vorne ziehen, dann würde ich sagen, da würde ich ihn unterstützen.
Welcher Partei würdest du gern vorstehen?
Also aus finanziellen Gründen glaube ich der FDP. Ich glaube, das macht am meisten Sinn.
Ja.
Dass man, wenn man da drin ist, dann lohnt es sich am ehesten wieder. Weiß ich nicht. Die Linke sind zerstritten.
Jetzt in Thüringen super aufgestellt. Ja, also in Thüringen gut. Da merkt man wieder, dass Landtagswahlen wirklich was ganz Besonderes sind. Also Bodo Ramelow dort mit über 30%, glaube ich, auch nochmal tüchtig zugelegt. Und jetzt die große Frage, die diskutiert wird. Nee, eigentlich ist sie schon zu Ende diskutiert. Darf die CDU mit der Linken, ja oder nein, auf Landesebene? Erst sagt der Moring ja, vielleicht doch. Und dann jetzt doch wieder nein.
Erst hat er das ausgeschlossen.
Dann hat er gesagt, naja, vielleicht doch. Ja. Und jetzt schließt es, glaube ich, wieder aus. Jetzt
muss es jetzt, glaube ich, ausschließen, weil alle aus dem Bund gesagt haben, bist du des Wahnsinns? Nein, das geht gar nicht. Ja, ehrlich gesagt finde ich ja gut, dass er sagt, ach, wir müssten eigentlich miteinander reden, mal gucken, was man machen kann, weil irgendwo dieses Wahlergebnis muss ja jetzt umgesetzt werden. Auf der anderen Seite ist natürlich der Spalt zwischen den beiden Ecken des Spektrums so groß, dass es wahrscheinlich nicht so viel Sinn macht.
Ne? Tja, wir werden es nicht lösen.
Wir beide sowieso nicht. Aber der Ramelow kann doch weitermachen. Das ist doch das Besondere in Thüringen. Der muss ja nicht abgewählt werden oder neu gewählt werden. Der kann so lange weitermachen, bis die anderen sich mal entschieden haben, was zu tun.
So ist es, weil der Haushalt irgendwie schon durch ist, ne?
Für nächstes Jahr. Genau.
Ja. So, Micha, naja, so langsam wollen wir mal den ersten Podcast hier ins Ziel bringen.
Ja.
Den ersten Podcast nach der Herbstpause. Morgen Halloween.
Gruselst du dich?
Nee, eigentlich gar nicht. Nee, es ist nicht so meins. Bei dir?
Nee, auch nicht. Also wir sind tatsächlich, wir feiern mit Freunden, aber die haben explizit gesagt, nein, es ist keine Halloween-Party, wir machen einfach eine Herbstparty.
Okay, wenn ihr euch gruseln möchtet, dann schaltet ab und zu mal ein. Ich muss jetzt wirklich langsam zum Ende kommen, weil hier AVG muss ihren Computer neu starten. Ich mache mir Sorgen, dass alles, was wir hier gerade erzählen, dann auf einmal weg ist. Es wäre ja schade drum. Ja,
das ist ja natürlich.
Ja, wenn das der Menschheit verloren ginge. Micha, wir hören uns zum Radio wieder.
Sehr gerne, tun wir.
Wünschen allen alles Gute.
Mhm.
Und beim nächsten Mal sind wir dann wieder ein bisschen strukturierter, ja, wenn wir unseren nächsten Podcast, wenn wir jetzt endlich wieder einen Flow hinbekommen irgendwie.
Ich wollte gerade sagen, wenn wir auch wieder in den Rhythmus kommen, zu sagen, oh, jetzt ist wieder die Woche um, jetzt lassen wir die Woche passieren.
Ja, so machen wir es, Micha. Dann bis dahin und ich guck mal, dass ich das hier alles irgendwie sichern kann.
Ja, bitte. Du bist gesichert, du bist abgesichert, aber noch nicht gesichert, ja.
Okay.
Ja, ich merke schon.
Also, passt auf euch auf und wir hören uns im Radio oder demnächst hier im Podcast.
Aber sehr gerne.
Ja.
Ich will ins Bett, ich bin müde.
Das ist ich auch.